بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لهذا المتن المبارك، متن ثلاثة الأصول للإمام الأواد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
Alles Lobe gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Al-Awama, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch alle samt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe bezüglich der Erläuterung der drei fundamentalen Grundlagen. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زلنا نقف بين يدي هذه الجزئية من المتن التي قال فيها المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. المزمل آية 15 و16. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الجن آية 18. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. المجادلة الآية 22. وكما تعودنا قبل البداء في مواصلة الشرح أن نستمع لمن يذكرنا أو يقوم بتسميع الجزء الذي مضى.
Yani der Sheikh hat jetzt die Fortsetzung in dem Buch angefangen, indem er das Kapitel wiederholt hat oder die Passage wiederholt hat, die wir letzte Woche erwähnt haben, kurz. Und bevor wir damit inshallah weitermachen, wie auch jedes Mal, dass sich ein deutschsprachiger und ein arabischsprachiger inshallah freiwillig melden, um diesen Teil wiederzugeben.
Na, Arabisch? Okay, Abdul Burhan. Atilla.
اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم هذه ثلاث مسائل الاولى
العمل والعمل والعمل بهن
والعمل بهن الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا
فمن أطاعه
دخل الجنة ومن عصاه دخل النار ودليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم
كما أرسلنا
إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا
فأخذناهم
أخذا وبيلا سورة مزمل. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادتي لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا سورة الجن.
الثالثة
أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالة
من حد الله ورسوله
ولو كان أقربا قريبا. ودليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله
من حد الله ورسوله
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم فأولئك كذب في قلوبهم الإيمان
وأيدهم
بروح منه
ويدخلهم
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. سورة المجادلة.
فتح الله لك. ما شاء الله أخونا طبعا برهان ألماني وبيتعلم اللغة العربية فما شاء الله يعني هذا عمل جيد. زير جود بارك الله فيك. ألف كلام أخبر كده يا برهان ألماني مش عربي.
نعم يعني بصيغة أبين دخل يا برهان برهان أن دويتش سبراخيغا ولا أن تلكيش سبراخيغا برهان إس und yani der arabischen Sprache eigentlich nicht mächtig ist, aber alhamdulillah, er bemüht sich sehr, um die Sprache zu erlernen und das Resultat hat man jetzt gesehen, wahrscheinlich.
أحسنت بعد ذن أخذ بقى باللغة الألمانية.
Jetzt inshallah ein Bruder, der das Ganze auf Deutsch wiedergibt.
بالعربي أسهل.
لا قال لك الآن الأخ عربي يقولها بالألماني.
الآن عايز واحد عربي يقولها بالألماني. يلا.
Auf Deutsch إن شاء الله.
Auf Deutsch. تفضل إقبال.
Wisse.
Deshalb will Allah mit der Barmherzigkeit, dass jeder Muslim und jeder Muslima zur Pflicht auferlegt ist, drei Dinge zu erlernen und danach zu handeln. Das erste, dass Allah der Erschaffer ist und der versorgt.
Ich lasse also durchgehen, weil ich weiß nicht, welche Übersetzung du hast. Im Endeffekt ist dasselbe. Hier steht halt, Allah erschuf uns, gab uns angemessene Versorgung und ließ uns nicht ohne Führung. Aber die Übersetzung variieren mit Sicherheit.
Ja, dass Allah der Erschaffer ist und uns versorgt und uns nicht ohne und uns nicht ohne Führung zurückgelassen hat. Ja, viel mehr Sand, der uns gesandte. Ich hab's doch auf Arabisch nicht gelernt, das ist auf Deutsch.
Ja, komm, jetzt hat der Ruhe, dann immer wieder auf Arabisch.
Du willst mit dir, vielmehr hat er uns zusammengeschickt, ja, wer ihnen folgt, tritt ins Paradies ein und wer ihnen zuwiderhandelt, der kommt in die Hölle. Der Beweis ist dafür in Sura al-Muzammil, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt,
Arabisch. Inna arsalna alaikum rasula. Okay.
Wir haben zu euch einen Gesandten.
Wir haben zu euch hier einen Gesandten geschickt.
Als Zeugen über euch gesandt.
So wie wir zu Pharaon einen Gesandten geschickt haben. Jedoch hat
es widersetzte sich Pharaon. Dem Gesandten.
Und so haben wir ihn mit hartem Griff
ergriffen. Bei der Übersetzung von Versen muss man es genauer nehmen, weil da variiert es jetzt nicht so sehr. Vers Nummer.
Der zweite Punkt ist, Allah vergibt es nicht, dass man ihm beigesetzt, ja, sei es ein nachstehender Engel oder ein Gesandter. Das heißt,
steht bei dir in der Übersetzung, Allah vergibt es nicht oder Allah lässt es nicht zu? Okay.
Allah vergibt uns nicht, dass man ihm was beigesetzt, der sei ein nachstehender Engel oder ein Prophet. Ja, der Beweis ist in Surah Jinn, ja, die Gebetsstätten gehören Allah, so rufen neben Allah niemanden an. Der dritte Punkt ist
Vers 18.
Surah Jinn, Vers 18. Drittens, wer in Sammlung gehorcht und an Allah glaubt, ja,
und die Einheit Allahs bezeugt.
Dem ist es nicht gestattet, Loyalität gegenüber oder Bündnis, ja, Loyalität, Bündnis oder Freundschaft gegenüber Leuten zu haben, zu pflegen, die Allah und seine Gesandten zu widerhandeln, sei es auch der engste Verwandter. Das heißt, darf man sich schon in Sünde, dem ist es nicht
aufgestellt. Mujadala.
Den kann ich aber nicht.
Nein.
Sehr gut. Ahsan. Alaskalaf. Okay. في اللقاء الماضي بينا المقصود بالمسألة الأولى وهي أن الله نعم
سؤال عن الموضوع هذا
نعم
استيتيا الثلاثة أن من أطاع الرسول ووحد الله في أسفل كهذا auf den Propheten ergeht und danach beobachtet Allah. Also zuerst Rasul und dann kommt Allah. Und so eine Reihenfolge höre ich zum ersten Mal, Koran und Hadith.
Ja.
Und Sheikh Uslamin, habe ich gehört, er wird bezüglich dieser Sache sagen, dass es auch nötig ist, dass jemand Allah als eins macht, ohne dass er dem Gesandten gehorcht. Und deswegen wäre dieses, dass man Allah Rasul
zuerst.
Das ist meine Frage, ob es dann trotzdem erlaubt ist, so etwas anzufangen. Also, man Rasul, Allah, weil direkt im Vers dann die Reihenfolge nochmal, wenn man hat, dann
Wahrheit. Der Bruder hat eine ganz kurze Frage, die mit dem Thema hier zusammenhängt, ist bezüglich dem dritten Punkt. Da steht zuerst, wer dem Gesandten gehorcht und die Einheit Allahs bezeugt. Und hier wurde der Gehorsam gegenüber dem Gesandten genannt vor der Einheit Allahs, Azzawajal, obwohl man es eigentlich so nicht kennt, es wäre so nicht gang und gäbe. Normalerweise hört man es immer umgekehrt. قال من أطاع الرسول ووحد الله قال لك يعني عجبا يعني يعني دائما يقرأ القرآن أن في البداية يبدأ يعني من وحد الله ومن بعد الرسول فكيف يعني بدأ هنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد
أحسنت بيسأل الأخ الكريم يعني المعهود أن احنا نبدأ من وحد الله وأطاع الرسول وده في الترتيب كما يأتي في القرآن والسنة فلماذا قال المصنف هنا أن من أطاع الرسول ووحد الله فبدأ بطاعة الرسول ثم بتوحيد الله عز وجل لعله رحمه الله تعالى أشار إلى أهمية الاتباع لأنه يكلم أهل التوحيد معلوم أنهم موحدون لله عز وجل فالكثيرون للأسف قد يوحدون الله ولكن يخالفون في المتابعة فلعله بدأ بالمتابعة لتأكيد أهمية الأمر على متابعة النبي عليه الصلاة والتسليم ولا إشكال في ذلك لأن معلوم أن طاعة النبي هي طاعة لله عز وجل لأن الله تعالى قال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله فبدأ هنا بطاعة الرسول لأهمية الباب ومن يطع الرسول فقد أطاع الله فجعل طاعة النبي طاعة لله رب العالمين والله أعلى وأعلم هل الإشكال
نعم der Sheikh sagt höchstwahrscheinlich ist es so, wie du es jetzt gesagt hast, dass der Autor hier die Wichtigkeit der Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam näherbringen wollte und deswegen zuerst damit angefangen hat, weil viele glauben vielleicht an die Einheit Allahs azzawajal, aber befolgen nicht richtig den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen, Allahu a'lam, ist das die Weisheit dahinter, dass er zuerst das gemacht hat, weil wahrlich, wer dem Gesandten gehorcht, der gehorcht ja Allah azzawajal und das ist vielleicht die Weisheit dahinter, weshalb er so begonnen hat.
في الدرس الماضي تكلمنا عن المسألة الأولى من هذه المسائل الثلاث وهي أن الله تعالى خلقنا لغاية وعلمنا هذه الغاية العبادة وعلمنا الطريقة إلى تحقيقها في هذا اللقاء نواصل مع المسألة الثانية والتي قال فيها المصنف رحمه الله تعالى هي أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وهذه المسألة من أصول هذا الدين العظيم الله جل جلاله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل لماذا؟ لأن الكل عبيد له جل جلاله الله جل وعلا إنما يرضى بالتوحيد يرضى أن يعبد وحده لا شريك له دون من سواه ولذلك كلمة التوحيد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله متضمنة لنفي وإثبات متضمنة لنفي وإثبات جاء بالنفي أولا لأنه بمعنى التخلية فأنت عندما تقول أشهد أن لا إله تخلي قلبك من كل ما من سوى الله عز وجل وهذه البداية أن تبتعد أولا عن جميع أنواع الشرك وأن تخلي قلبك وأن تنفي جميع المعبودين الذين لا يستحقون العبادة من شجر أو حجر من شمس أو قمر من بشر أو بقر إلى آخره أشهد أن لا إله، ثم تأتي بالإثبات فتقول إلا الله، تثبت الألوهية لله وحده فهو المستحق للعبادة سبحانه جل وعلا. ولذا جاء في القرآن الكريم في سورة البقرة قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت، بدأ أولا بالكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ثم جاء بالإيمان، فلا بد من هدم ثم بناء، هدم للباطل ثم بناء للحق، هدم للباطل ثم بناء للحق. وهذا ما نود أن نؤكد عليه. من المفاهيم الخاطئة من يدعون دعونا تأليف الصفوف وتوحيد مش عارف ايه وجمع الناس ومش عارف بلاش الفرقة بين الناس، بلاش يعني الحديث عن التوحيد، قد يفرق المسلمين، وقد وقد وقد، وهذه كلها دعوة باطلة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليهدم ويبني صلوات ربي وتسليماته عليه، يهدم الباطل ويبني ويشيد الحق. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء حذر من الشرك، حذر من البعد عن الله عز وجل، وأقام التوحيد، وأقام التوحيد. إذن دعوتنا هدم وبناء، هدم لكل باطل وبناء للحق، وبناء للحق. وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أتى قوما يصرفون العبادة لغير الله تعالى، يسجدون للأحجار الأصنام من دون الله عز وجل، وإن كانوا أقروا بربوبية الله الواحد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن جماعهم يوحدون الرب في ربوبيته، فلماذا هم كفار؟ لأنهم باختصار صرفوا العبادة المستحقة لله تعالى لغيره، وكان زعمهم أن هذه الأصنام ما هي إلا وسائط تقربهم إلى الله عز وجل. قالوا كما يحكي القرآن: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني مجرد وسائط بيننا وبين ربنا. وهذا هو الكفر، لأنهم ما حققوا العبودية لله الواحد، بل صرفوا العبادة لغيره، والله لا يرضى عن ذلك. ومن فعل ذلك أشرك وكفر وما حقق التوحيد. لذا نقول أن التوحيد هدم وبناء، هدم للباطل وبناء للحق، هو تخلية يعقبها تحلية. التخلية في قولك أشهد أن لا إله، أنت تخلي الآن قلبك، ثم تأتي التحلية بالإثبات إلا الله، أي المعبود الذي يستحق العبادة هو الله وحده. إذن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد. نعم.
Nachdem wir im letzten Unterricht an Punkt 1 näher erläutert haben, kommen wir heute inshallah zum Punkt Nummer 2, der wie folgt lautet: Allah lässt es nicht zu, dass ihm jemand beigesellt wird, gleichgültig, ob es sich um einen nahestehenden Engel oder einen Gesandten Allahs handelt. Der Beweis ist die Aussage des Erhabenen, und die Gebetsstätten gehören doch Allah, so ruft neben Allah niemanden an. Surat al-Jinn, Surat Nummer 72, Vers Nummer 18. Und dies, liebe Geschwister im Islam, ist ein Punkt, der von enormer Wichtigkeit in unserer Religion ist. Yani, wie ihr mit Sicherheit wisst, der Tawhid, yani, der Monotheismus, der Eingottglaube, ist im Islam yani, sehr, sehr tief verankert und hat yani, sehr, sehr große, starke Wurzeln, worauf eigentlich die gesamte Religion aufgebaut ist. Und hier diesen Punkt wird yani, näher erläutert, wie wichtig es ist, eigentlich den Tawhid zu verinnerlichen. Denn wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen, indem wir sagen, ich bezeuge, dass es keine Anbetungsgottheit gibt, außer Allah Azza wa Jal, so besteht dieser Teil zuerst aus einer Negierung und dann aus einer Bestätigung. Yani ich sage zuerst, ich bezeuge, dass es keinen anbetungswürdigen Gott gibt. Yani ich lasse alles runter. Ja? Es gibt überhaupt keinen anbetungswürdigen Gott und dann komme ich mit, außer Allah. Es gibt keinen anbetungswürdigen Gott, außer Allah Azza wa Jal. Und hier sehen wir, dass der erste Teil des Satzes, wie gesagt, aus einer Negierung besteht. Und das ist auch das, womit der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch gekommen ist. Yani er ist gekommen, um zuerst mal yani den ganzen Unglauben und die Beigesellung, die stark verbreitet war, yani zu stürzen, um dann den wahren Ikhlas oder den wahren Tawhid, den wahren Monotheismus aufzubauen. Und so sehen wir es ebenfalls in einem Vers im Koran, in Surat al-Baqarah, Vers Nummer 256, in dem Allah azza wa jalla sagt, es gibt keinen Zwang im Glauben. Der Weg der Besonnenheit ist nunmehr klar unterschieden von dem der Verehrung. Wer also falsche Götter verleugnet, jedoch an Allah glaubt, der hält sich an der festen Handhabe, bei der es kein Zerreißen gibt und Allah ist allhörend, allwissend. Und hier sehen wir, dass Allah azza wa jalla zuerst mal erwähnt, wer also falsche Götter verleugnet, yani er erwähnt zuerst mal, wer die falschen Götter verleugnet, ja, und dann kommt er eigentlich mit dem eigentlichen Tawhid, indem er sagt, jedoch an Allah glaubt, der hält sich an der festesten Handhabe. Yani hier dieser Vers verdeutlicht uns nochmal, um die Wichtigkeit zu zeigen, dass man zuerst mal alles beiseite lassen soll, alles yani fallen lassen soll, alles stürzen soll, was neben Allah Azza wa Jal angebetet wird, und dann zu sagen, außer Allah Azza wa Jal. Und das ist, wie gesagt, das Glaubensbekenntnis besteht aus diesen zwei Teilen. Und wie vorhin auch erwähnt, das ist die Botschaft, mit der der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Wenn er erst zu Menschen gekommen, die Statuen oder Steine oder irgendwelche Götzen angebetet haben. Ja? Und er ist zuerst mal damit gekommen, um das alles zu stürzen, um dann den wahren Tawhid wieder aufzubauen. Denn die Einheit und der Herrschaft Allah Azza wa Jal, die war auch damals zu der Zeit der Mushrikun, war auch yani bekannt, wie im Koran erwähnt wird. Und wenn du sie fragst, wer Himmel und Erde erschaffen hat, so werden sie wahrlich sagen, Allah. Und wenn du sie fragst, wer Himmel und Erde erschaffen hat, so werden sie wahrlich sagen, Allah. Und in einem anderen Teil oder in einem anderen Vers im Koran heißt es, wir beten sie nur an, damit sie uns näher zu Allah Azza wa Jal bringen. Und genau das war der Schirk, den sie halt gemacht haben. Yani sie haben daran geglaubt, dass der Erschaffer Allah Azza wa Jal ist. Aber sie haben ebenfalls daran geglaubt, dass diese Statuen oder diese Götzen oder ähnliches, was sie anbieten, ein Mittel ist, das sie yani näher bringt zu Allah Azza wa Jal. Und genau ist das, was Allah Azza wa Jal nicht zulässt und womit er nicht yani einverstanden ist, wenn neben ihm etwas anderes angebetet wird, sei es jetzt als Herrscher, Lenker oder auch bloß nur als Mittel, um näher zu kommen zu Allah Azza wa Jal. So viel zur Wichtigkeit des Tawhid in diesem Punkt.
إذن من صرف نوعا من العبادة الواجبة لله تعالى لغيره فقد نقض الغاية من خلقه. سبق وبينا في المسألة الأولى أن الغاية من خلقنا عبودية ربنا. إذن أنت إذا صرفت نوعا من العبادة لغير الله نقضت هذه الغاية التي من أجلها خلقك الله عز وجل. والله لا يرضى عن ذلك. الله لا يرضى عن ذلك. لذا قدم المصنف الدليل على ذلك رحمه الله تعالى، فقال مستدلا بقول الله تعالى في سورة الجن، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. هنا لابد لنا من وقفة. الآية تبين لماذا تقام المساجد وما الأعمال التي يجب أن تقام داخل المساجد. فالأعمال التي تقام داخل المساجد قسمتها الآية إلى قسمين. الأول دعاء العبادة، والثاني دعاء المسألة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي لا تدعو مع الله أحدا في دعاء العبادة، ولا تدعو مع الله أحدا في دعاء المسألة. فالدعاء ينقسم إلى قسمين. الأول دعاء العبادة، أن تقوم بجميع الفرائض المطلوبة منك وكل ما يرضي الرب جل وعلا من أقوال وأعمال. وهذه تقام داخل المساجد مثل الصلاة. الصلاة دعاء عبادة، فأنت عندما تنشغل بطاعة ربك وتقيم ما افترضه الله عليك أنت تدعوه وأنت ترجوه، لأن امتثالك لأمره دعاء. ولذا يسمي العلماء الصلاة دعاء، لأنها صلة بينك وبين الله. كذلك فريضة الصيام دعاء، أنت تتقرب إلى الله عز وجل بمراضيه. كذلك أداء الزكاة دعاء، فده بنسميه دعاء العبادة. يبقى دعاء العبادة أن تحقق عبادة ربك عز وجل من صيام، صلاة، زكاة، حج، مجلس العلم هذا الذي تجلسون من دعاء العبادة، من دعاء العبادة. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل العمل. وأنت عندما امتثلت الأمر وحصلت العلم وتحملت بعض المشقة من أجل تحصيله، أنت حققت نوعا مهما من أنواع العبادة، وهو أو من أنواع الدعاء، هو دعاء العبادة. وهكذا حركة الإنسان في الحياة، مدام يحقق أوامر ربه ويجتنب نواهيه فهو حقق دعاء العبادة. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الدعاء ومن أنواع الأعمال التي تقام داخل المساجد. إذن الماشي في مصالح المسلمين من أهم أعمال المساجد لأنها دعاء عبادة. الاهتمام بأمر الدعوة وخدمة الدعوة والتنسيق للدعوة هذا من دعاء العبادة. إذن كل عمل فيه خير للناس وفيه نشر للحق وفيه تنفيذ لأوامر الله وفيه اجتناب عن نواهي الله، هذا من أهم أعمال المساجد اللي بنسميه دعاء العبادة. النوع الثاني دعاء المسألة، والمقصود بقولك فلان يدعو ربه، فأنت عندما تقول اللهم اغفر لي، يا رب احفظني، يا رب اشفني، يا رب فرج كربي، يا رب يا رب يا رب، ده بنسميه دعاء المسألة. يبقى أنا عندي الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة لأداء ما افترضه الله عليك واجتناب ما نهاك الله عنه في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والتسليم، أي أداء العبادات المطلوبة منك. النوع الثاني من الدعاء دعاء مسألة، وهذا هو أن تدعو ربك عز وجل بما فيه خير في الدين وفي الدنيا، فتسأل ربك جنته وتستعيذ ربك من ناره، وهكذا تسأل ربك كل خير وتستعيذ ربك من كل شر، إلى آخر أنواع الأدعية المتعلقة بحالك في الدنيا وطلب الآخرة. فهذا عن دعاء المسألة. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. إذن هذه الآية تشير إلى هذا الأمر المهم وتبين أعمال المساجد التي ينبغي أن تقام وأن يقوم بها كل مسلم، وتبين لنا أنه لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله رب العالمين.
Nachdem wir erläutert haben, die Wichtigkeit des Tawhid, wie tief sie eigentlich verankert ist, sollte man yani danach erwähnen, dass derjenige, der diese Sache nicht verinnerlicht hat, yani derjenige, der etwas anderes anbetet, neben Allah Azza wa Jal, dass diese Person den wahren Sinn seiner Erschaffung yani eigentlich verfehlt hat. Denn Allah Azza wa Jal hat uns erschaffen, damit wir ihm einzig und allein anbeten, damit wir ihm einzig und allein dienen, sozusagen. Und wer also in seinem Leben etwas anderes tut, als diese Sache, yani etwas anderem dient oder etwas anderes Allah Azza wa Jal beigesellt, der hat wahrlich yani den Sinn seines Lebens verfehlt. Und hier wurde der Vers Nummer 18 in Surat al-Jinn, Surah Nummer 72 erwähnt, in dem Allah Azza wa Jal sagt, und die Gebetsstätten gehören doch Allah, so ruft neben Allah niemanden an. Und dieser Vers lässt sich unterteilen in zwei. Dieser Vers verdeutlicht einmal oder veranschaulicht, warum die Moscheen gebaut werden, und er zeigt, was in den Moscheen gemacht werden soll. Die Moscheen sollen gebaut werden für Allah Azza wa Jal. Die Gebetsstätten gehören Allah Azza wa Jal. So ruft neben Allah niemanden an. Yani sollte man niemanden neben Allah Azza wa Jal anbeten. Und dieses Wort, ja, im Arabischen, فَلَا تَدْعُوا, ja, wie hier im Deutschen übersetzt ist, so ruft neben Allah niemanden an. Dieses Rufen, ja, lässt sich in zwei unterteilen. Einmal Dua Ibadah, yani das Rufen zu Allah Azza wa Jal, was die Dienerschaft angeht, wie zum Beispiel Gebet oder Fasten oder Zakat, die Pflichten, die Allah Azza wa Jal auferlegt hat, oder die Pilgerfahrt oder die Wissensrunden zu besuchen, weil alle dies yani Dinge sind der Gottesanbetung. Auch das Sitzen, das Anwesensein in einer Wissensrunde ist eine Sache, für die du belohnt wirst. Es ist eine Ibadah zu Allah Azza wa Jal. Deswegen sagen wir hier das Wort فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, yani so ruft neben Allah niemanden an, lässt sich in zwei unterteilen. Einmal, dass du neben Allah Azza wa Jal niemanden anbeten sollst, was deine gottesdienstlichen Handlungen angeht, sprich Gebet, Fasten, deine Pflichten, die dir auferlegt wurden. Und einmal Dua Mas'ala, yani Dua, das normale Bittgebet, das wir kennen. Wenn du zum Beispiel sagst, oh Allah, heile mich, oh Allah, gib mir das, oh Allah, yani von Allah Azza wa Jal verschiedene Dinge verlangst, so ist das in Form eines Bittgebetes, so sollte man ebenfalls neben Allah Azza wa Jal niemanden anbeten. Also kann man festhalten, dieses Wort, فَلَا تَدْعُوا, yani so ruft neben Allah niemanden auf, an, so, das wird in diese zwei Dinge unterteilt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns ja auch verraten, dass der Dua, yani Bittgebet zu Allah Azza wa Jal, Ibadah ist. So sollte man auch in diesen Dingen niemanden neben Allah Azza wa Jal anbeten.
لذا دعني أسأل سؤالا. هب أن شخصا جلس داخل المسجد أو في بيته أو في أي مكان كان, وإذا به يحمل كتاب الله عز وجل, يفتح المصحف فيقرأ بعض آيات القرآن, هل نسمي هذا دعاء عبادة أم دعاء مسألة؟
Nun können wir inshallah eine Frage stellen. Angenommen, jemand sitzt zu Hause und öffnet das Buch Allah Azza wa Jal, yani den Koran, und er liest darin. Ist dies eine Dua Ibadah oder eine Dua Mas'ala?
Naam. Ahsant. Dua.
Richtig.
Ibadah. Qira'at al-Quran, Dua Ibadah. Ahsant. Tayyib. Fulanun ja'ahu dayfun fa'akramahu waqaddama ما عنده من خير لضيفه, هل نسمي هذا دعاء عبادة أم دعاء مسألة؟
Wenn nun jemand Besuch bekommt, ja, und er ist großzügig mit seinem Gast und er gibt ihm reichlich zu speisen, zu trinken, ist dies eine Dua Ibadah oder eine Dua Mas'ala?
No. Dua Ibadah, أحسن. طيب, فلان يصلي في سجوده تذكر قول نبيه صلوات ربي وتسليماته عليه, فقال في السجود, عفوا, تذكر قول النبي, أقرب ما يكون العبد من ربي وسالد, فأكثره من الدعاء, فإذا به يبكي بين يدي ربي ويقول اللهم اغفر لي وتب علي, هذا الشخص حقق نوعا واحدا من الدعاء أم حقق النوعين؟
Nächstes Beispiel, angenommen jemand ist in seinem Sujud und erinnert sich an die Worte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in der gesagt wird, die erste Stelle zu Allah azza wa jal ist im Sujud so vermehrt von den Bittgebeten. Ja, er denkt an diese Sache und er fängt an zu weinen und er bittet darum, dass Allah azza wa jal ihm vergibt und ähnliches. Hat er eine Art und Weise der Dua erfüllt oder hat er beide erfüllt?
حقق الاثنين
حقق الاثنين دعاء العبادة لأنه ساجد
دعاء العبادة في السجود أي صلاة
دعاء يعني المسألة لأنه يسأل الله
دعاء المسألة أنه دعا وسأل ربه في سجوده أن يغفر له نعم
وأيضا لأنه امتثل لأمر رسول الله صلى الله
عليه وسلم وأنه امتثل أيضا لأمر النبي في تحقيق الدعاء أيضا فهذه نعم
أحسن إن كان صلاة وقت المسجد فهو دعاء العبادة ودعاء
نعم
أيضا
نعم دعاء العبادة والمسألة أيضا ما دام يصلي ويدعو فجمع الاثنين في أي مكان كان لأن النبي قال وأن النبي قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إذا هذه من إكرام الله لهذه الأمة والنبي الأمة أنه لم يقصر عبادتنا في المساجد فقط ولكن من رحمته بنا أن يسر الأمر علينا فجعل الأرض كلها مسجد وطهور.
Also sind beide Antworten richtig. In dem Moment hat er beide erfüllt, weil er einmal ja sich im Gebet befindet, ja, und hat er diese Dua al-Bada erfüllt und er ist gerade im Sujud, ja, und einmal diese Dua Mas'ala, weil er während seinem Sujud Bittgebete zu Allah Azza wa Jal macht. Also sind beide Punkte hier erfüllt bei diesem Beispiel.
الآن الدليل على هذا التقسيم فيما يتعلق بدعاء العبادة ودعاء المسألة. فأنت كطالب علم لابد أن تستدل على كل ما تقول. إنما الدين قال الله قال رسوله. الدليل على ذلك في سورة غافر الآية 60 قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بداية الآية قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الدعاء. في عجز الآية أي في آخر الآية قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فالعلماء قالوا هذه الآية في قول الله تعالى أستجب لكم لها تأويلان أي لها تفسيران. فالتأويل يكون بمعنى التفسير والتوضيح، ويكون أيضا بمعنى التحريف عند أهل الكلام وأهل الأهواء. فالتأويل بمعنى التفسير هو الذي عليه دليل، أما التحريف ليس عليه دليل إلا اتباع الهوى، وهذا من أبطل الباطل. وهؤلاء الذين عطلوا صفات الله عز وجل بحجة تأويلها بصرفها عن ظاهرها زعموا أن هذا تأويلا ولكنه ليس بتأويل، ولكنه الأفضل أن يسمى بالتحريف. واضح؟ عندما نقول الآية لها تأويلان نقصد التفسير الصحيح الذي عليه دليل من أقوال العلماء. فتفسير الآية كما قال أهل العلم في قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قالوا أستجب لكم تكون بمعنى أثبكم، ادعوني أثبكم الثواب. فهذا أحد التأويلين. الثاني أستجب لكم أي أعطكم ما سألتم، أعطكم ما سألتم. فإن كان على الأول أثبكم يبقى المقصود دعاء العبادة، لأن الثواب يترتب على العبادة. وإن كان على التأويل الآخر أعطكم فهو دعاء المسألة، لأن السائل يعطى، فأنت إذا سألت ربك أعطاه. إذن الآية توضح لنا أقسام الدعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة. نعم.
Der Beweis für diese Unterscheidung ist, yani einmal diese Dua Ibadah und Dua Mas'ala, sollte man auf jeden Fall kennen, weil wie der Sheikh erwähnt, der Schüler des Wissens sollte immer Beweise haben für seine Aussage, die er trifft. Yani wenn er zu jemandem sagt, diese Sache hat zwei Bedeutungen, kann man so auslegen und so auslegen, muss er natürlich einen Beweis dafür haben. Unsere Religion hat die Quellen, yani zu sagen, Allah Azza wa Jalla hat gesagt, oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt. In Surah Ghafir, Vers Nummer 60, sagt Allah Azza wa Jal, und euer Herr sagt, so ruft mich an, ja, so werde ich euch erhören, oder so werde ich dies erhören. Die Gelehrten sagen hier, yani wenn wir davon sagen, dass die Gelehrten yani zwei Meinungen haben, dass es yani den Tafsir betrifft, nicht, dass die eine Meinung auf Gelüste und Meinungen aufgebaut ist, sondern dass alle yani Hand und Fuß haben. Die Gelehrten sagen yani zum Tafsir dieses Verses, einmal kann man sagen, für dieses Erhören, dass Allah Azza wa Jal hier sagt, dass es gleich bedeutet wie Belohnung. Ja? So ruft mich an, belohnen werde ich euch. Okay? Und die zweite Bedeutung von der Bedeutung des Wortes erhören, so werde ich euch geben, sagen die Gelehrten. Ja, einmal bedeutet es, so werde ich euch belohnen, und einmal bedeutet es, so werde ich euch erhören. Und das ist der Beweis dafür, dass wir einmal unterscheiden in Dua Ibadah und Dua Mas'ala. Denn zur ersten Aussage, dass dieses Wort erhören hier die Bedeutung von belohnen hat, so ist damit die gottesdienstliche Handlung gemeint, die man macht, wie zum Beispiel Gebet, Fasten oder ähnliches, dass sich Allah Azza wa Jal dafür belohnen wird. Und einmal, was dieses Erhören angeht, so ist damit Dua Mas'ala gemeint, yani, dass sich Allah Azza wa Jal das erfüllen wird, was du von ihm verlangst. Deswegen macht man hier diese Unterscheidungen, einmal dies und einmal dies, bezüglich dem Tafsir dieses Verses.
Idan, Allah Ta'ala la yarda an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun. هذا أصل مهم جدا. قد يتوهم أن الشخص إذا وصل إلى منزلة عظيمة أو غاية أنه يكون واسطة يوصل إلى الله عز وجل. فجاءت الآية لتقطع السبل، فقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قال أهل العلم وأهل اللغة لفظة أحد هنا جاءت نكرة في سياق النفي، فلا تدعو نفي مع الله أحدا، والنكرات إذا جاءت في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط تعم، أي تفيد العموم، تفيد العموم، بمعنى أي أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح من الصالحين، يكون واسطة بينك وبين الله عز وجل، لأن تصرف إليه أي نوع من العبادة لتصل به إلى الله عز وجل، هذا من الشرك الذي لا يرضاه الله عز وجل. إذن أحدا هنا جاءت نكرة في سياق إيه؟ نفي، فتفيد العموم والشمول، فتشمل كل أحد، لا ملك مقرب كجبريل عليه السلام مثلا فهو أشرف الملائكة وسيد الملائكة عليه السلام، ولا نبي مرسل كنبينا عليه الصلاة والسلام وإخواته الكرام من الأنبياء والرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، وتبعا الصالح في كل زمان ومكان. فلا يجوز مطلقا أن يشرك أحد مع الله عز وجل في العبادة.
Deswegen, liebe Geschwister, um wieder zurückzukommen auf unseren Punkt, um zu verdeutlichen, dass Allah azza wa jal es keineswegs erlaubt, dass ihm etwas oder jemand beigesellt wird. Deswegen sehen wir hier, dass dieser Vers so an al-Masajid lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada, yani, und die Gebetsstätten gehören doch Allah, so ruft neben Allah niemanden an, dass es so gekommen ist, yani mit der Negierung, wie wir eben erwähnt haben beim Glaubensbekenntnis, so ruft niemanden an. Ja, und dieses Niemanden ist hier gekommen mit der allgemeinen, nicht mit einer speziellen Bedeutung. Dies bedeutet, alles, was du yani neben Allah azza wa jal anbetest, oder alles, was du dir als Weg oder als Mittel nimmst, um näher zu kommen zu Allah azza wa jal, ist verboten. Ja? Nur um ein Beispiel zu geben, sei es jetzt Menschen, die du anbetest, oder sei es irgendeine Statue oder ähnliches. Hier ist es gekommen, yani grammatikalisch gesehen ist dieses Wort hier gekommen, um die Negierung yani allgemein zu halten, dass alles, ja, neben Allah azza wa jal anzubeten, verboten ist. Yani egal, ob es ein Engel ist, wie zum Beispiel Jibril alayhi salam, oder ein Prophet, wie der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oder anderen Gesandten und Propheten, die vor ihm gekommen sind, dass alles nicht erlaubt ist, neben Allah azza wa jal anzubeten, egal yani welch eine Stellung, wie zum Beispiel Jibril alayhi salam hat, oder ähnliches, egal was, neben Allah azza wa jal anzubeten, ist in diesem Falle verboten. Deswegen ist hier die Negierung gekommen, allgemein gehalten, um zu zeigen oder um zu verdeutlichen, dass alles neben Allah azza wa jal anzubeten verboten ist.
إذن اتفقنا أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الملك المقرب عرفنا كجبريل، ميكائيل، إسرافيل، مخلوقات خلقها الله تعالى من نور، لها منازل عالية ولهم وظائف تباينة. فجبريل عليه السلام له وظيفة وهي الوحي، ميكائيل له وظيفة قطر السماء أو الغيث، ملك الموت له وظيفة قبض الأرواح بأمر الله تعالى، إسرافيل له وظيفة هي النفخ السور، كذلك هناك الحفظ الكرام الكتبة، وهناك أصناف متعددة من الملائكة كل له وظيفة بأمر الله رب العالمين. ومعلوم أن أعظم وظيفة هي وظيفة الذكر والتسبيح لله رب العالمين يدعون ربهم بالليل والنهار لا يفطرون إلى آخره. فلا يجوز اتخاذ الملك واسطة فتصرف له أي أو يصرف له أي نوع من العبادة، كذلك ولا نبي مرسل. وهنا لنا أن نوجه أو نبين الفارق بين النبي والرسول، هذه مسألة مهمة أحيانا يحدث فيها خلط بين الناس. معلوم أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. معلوم أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. فالنبي ذكر حر من بني آدم أوحى الله عز وجل إليه وأمره بتبليغ قوم متفقين معه. مرة ثانية، النبي يرسل يبعث في قوم متفقين معه، واضح؟ يأمره الله تعالى بتبليغهم، بهدايتهم، بإرشادهم، بتوجيههم، أو قد يرسله الله لنفسه ليس لأحد. ممكن النبي الله أوحى إليه بك أنت، بس أنت نبي لنفسك. ونفهم قول النبي عليه الصلاة والتسليم، يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي ومعه الرجلان، ويأتي ومعه الرهب. قال بعض أهل العلم أي قد يبعث النبي ليس لأحد، ولكن يأتيه وحي السماء أن يفعل في خاصة نفسه وأن يلتزم منهج ربه عز وجل، واضح؟ فإذا الحد الفاصل أن النبي يأتي لقوم متفقين معه مؤمنين. هنا كده يجي نوع من أنواع البعد أو التقصير، فيجي النبي عشان إيه؟ يذكر كأنبياء بني إسرائيل، إذا مات نبي خلفه نبي، مات نبي خلفه نبي، هم على الإيمان كما عدوا القوم ده. هو بس بيجي إيه من باب إيه؟ تجديد الميثاق، تجديد العهد وهكذا. فده النبي. الرسول بقى ذكر حر من بني آدم أوحى الله إليه وأرسله إلى قوم مخالفين له، إلى قوم مخالفين له ليخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا بس كده فهم كده ينبغي أن يفهمه الطالب في الفرق بين النبي وبين الرسول. طبعا قلنا كل رسول إيه؟ نبي. طيب ما دليل نبوة محمد عليه الصلاة والتسليم، وما دليل رسالة محمد عليه الصلاة والتسليم؟ من يجيبنا؟
Also liebe Geschwister, kann man yani allgemein festhalten, dass dieser zweite Punkt yani der Punkt ist, in dem Allah Azza wa Jal klar und deutlich veranschaulicht, dass es verboten ist, ihm etwas beizugesellen, wie in diesem Teil erwähnt ist. Allah lässt es nicht zu, dass ihm jemand beigesellt wird, gleichgültig, ob es sich um einen nahestehenden Engel oder einen Gesandten Allahs handelt. Und yani nahestehende Engel, wie wir wissen, yani die Engel haben verschiedene Jobs zu erledigen, okay, der hier ist damit beauftragt, die Seelen zu nehmen, der andere für den Regen, der andere dafür, yani, dass sie sehr, sehr gewaltige Aufgaben haben, um die aus Licht entstehen, erschaffen worden sind und die Allah Azza wa Jal Tag und Nacht anbeten. Und hier sagt Allah Azza wa Jal, dass es verboten ist, gleichgültig, ob es sich um einen nahestehenden Engel oder einen Gesandten Allahs handelt. Und hier, liebe Geschwister, das ist das, was der Sheikh jetzt versucht hat, näher zu erklären, dass man unterscheiden muss. Ja, und es ist ganz wichtig für den Schüler des Wissens, dass er unterscheiden muss zwischen einem Rasul und einem Nabi, ja, zwischen dem Gesandten und zwischen dem Propheten, richtig? Ja. Man kann sagen, dass jeder Rasul ein Nabi ist, aber nicht jeder Nabi ist ein Rasul, okay? Und der Nabi, der wird gesandt zu einem Volk, das mit dieser Botschaft einverstanden ist, ja, zum Beispiel zu gläubigen Menschen, die aber einfach nur ein bisschen yani verkürzt haben, was die gottesdienstlichen Taten angeht, oder sie ein paar Fehler haben, aber allgemein zu einem Volk, das dann mit dieser Botschaft einverstanden sein wird, okay, und die den Glauben schon haben. Deswegen, oder wie die Gelehrten sagen, ein Nabi kann auch gesandt werden, nur für sie selbst, ohne dass er zu irgendeinem Volk gesandt wird. Und da sagen die Gelehrten, ist der Beweis, weshalb es gesagt wird, und am Tage, da ein Nabi kommt, und mit ihm ist keine Gefolgschaft, und mit einem sind nur zwei. Deswegen sagen die Gelehrten, dass Allah vielleicht einen nur schickt, um etwas in sich selbst zu verändern. Ein Rasul wird zu einem Volk geschickt, das komplett in der Dunkelheit ist. Ja, deswegen sagt Allah derjenige, der sie nimmt von der Dunkelheit ans Licht. Das Zeichen von einem Rasul ist es, die Menschen von der Dunkelheit komplett wegzunehmen und dann ans Licht zu führen. Die Leute, die im Schirk oder ähnliches drin waren, die komplett in der Dunkelheit waren. Jetzt fragt der Sheikh, was ist der Beweis dafür, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Nabi ist, oder was ist der Beweis dafür, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Rasul ist?
Na?
Die Aussage Allah, wo er sagt, er ist nicht der Vater irgendeiner ihrer Männer, sondern er ist der Gesandte Gottes.
Das ist das Zeichen dafür, dass er ein Gesandter ist.
Ja.
Okay, also ist er kein Prophet, sondern ein Gesandter.
Gut.
ما كان محمد أبا العالمين لكم ولكن رسول الله خاتم النبيين.
نعم.
ماشي، أنا عايز بقى الآية اللي بيها أصبح محمد نبيا والآية التي أصبح لها محمد رسولا.
يعني ده نعم تفضل.
نعم.
يعني ده الشيخ مش damit Zeichen sehen, ja, um zu verdeutlichen, nicht nur um einen Vers, sondern zu zeigen, warum ist der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم ein Nabi. يعني hier, wie wir diese Gründe genannt haben. Ja, um diese dann auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu beziehen, ist er nun zu einem Volk gekommen, das vielleicht komplett in der Dunkelheit war, oder zu einem Volk gekommen, das schon den Glauben hatte oder ähnliches, um anhand dieser Beweisführung zu zeigen, ob er ein Nabi oder ein Rasul ist. Oder vielleicht beides.
Ja.
Yani wie vorhin erwähnt, das waren die Verse, die auch stimmen, was hier gesagt wird. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es in der Übersetzung nicht ganz klar rübergekommen. Yani, was der Befehl von Allah Azza wa Jal ist, der gekommen ist, um zu zeigen, ob er ein Nabi ist oder ein Rasul.
قم
يا أيها المدثر قم فأنذر.
نعم. ده الإرسال. نعم. والنبي اقرأ باسم ربك الذي خلق. نزول الواحد نبوة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أصبح بها محمد النبي. وبقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. هنا النضارة أي أمره بتبليغ هؤلاء الذين خالفوه في المعتقد فعليك أن تدعوهم وأن تذكرهم بالتوحيد.
Das sind die Verse, war vielleicht ein bisschen durcheinander gewesen, aber das sind die Verse, die der Bruder jetzt genannt hat. Der Sheikh wollte wissen, in welchem Vers er angefangen hat, der Befehl von Allah Azza wa Jalla zu kommen, dass er die Leute warnen sollte. Und das war so, dass er, wie der Bruder erwähnt hat, in dem es heißt ja nicht, stehe auf und warne. Das war der Befehl von Allah Azza wa Jalla, der gekommen ist, damit er diese Botschaft überbringt.
إذن في قول النبي عليه الصلاة والسلام يأتي النبي وليس معه أحد كما قال العلماء تحتمل التأويلين، إما أن الله أرسله إلى قوم فدعاهم فلم يستجيبوا، وإما أن الله تعالى أوحى أو أرسله لنفسه، أرسله لنفسه. إذن اتفقنا على هذه المسألة الثانية، أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قول النبي عليه الصلاة والسلام قول الله، قال الله تعالى من أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه، بعد أن قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فمن أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه، لأن الغني لا يقبل مشاركة سبحانه جل وعلا. حضرتك نعم صحيح، حضرتك لو العمل اللي انت بتعمله قدمت منه 99% لله 1% لغير الله، ربنا غني، يقول لك لا مش عايزه كله، العمل يكون ليا لوحدي، ماشي كده؟ هتقدم غالب لله، لكن في جزء كده ما ينفعش. يبقى إذن الله تعالى لا يقبل إلا المخلص الذي اتقى بعمله ربه وحده وتابع في عمله نبيه، ربنا يقبلك. أما هتشرك مع الله غيره فالله لا يرضى عن ذلك، لأنه الغني سبحانه جل وعلا.
Deswegen, liebe Geschwister, hier, um zu zeigen, dass es manche Propheten gekommen sind, die mit keiner Gefolgschaft am nächsten Tag kommen werden. Aber zurückzukommen, in einem Hadith Qudsi heißt es, in Sahih überliefert, dass Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass Allah azza wa jalla sagt, wer mir etwas beigesellt, erhaben bin ich über diese Sache, den lasse ich mit seinem Schirk alleine. Damit, um wieder die Wichtigkeit zu zeigen, dass man niemanden anbeten soll neben Allah Azza wa Jal. Auch wenn deine Tat 99% für Allah Azza wa Jal ausgeführt wurde, aber 1% darin ist für irgendeine andere Person oder ein anderes Geschöpf oder ähnliches, so lässt Allah Azza wa Jal auch die anderen 99% zugrunde gehen und wird von dir überhaupt nichts annehmen.
أن من وحد الله تعالى وأطاع نبيه الأمين عليه الصلاة والتسليم واتبع دين الإسلام لا يجوز له أن يوالي من حد الله ورسوله، العلماء عندما عرفوا الإسلام قالوا الإسلام استسلام لله تعالى بالتوحيد، وانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهذا أصل من أصول التوحيد. فأنت عندما تقول كما ذكرت آنفا أشهد أن لا إله إلا الله، أنت تبرأت أولا من الشرك وأهل الشرك، ثم أثبتت الوحدانية لله رب العالمين، فلا يستقيم لك إيمان بغير براءة وبغير اجتناب، رحمك الله، اجتناب الموالاة للكافرين. وهنا لابد أن نبين مسألة مهمة، هذه المسألة المهمة تدور حول قضية الموالاة. الموالاة قسم العلماء إلى قسمين، لأن منها ما هو كفر أكبر ورد عن الإسلام، ومنها ما هو كبير من الكبائر أو معصية. لذا قسم العلماء الموالاة إلى قسمين، الأول بمعنى أو أسموه التولي، والثاني الموالاة. التولي كفر أكبر وردة عن الإسلام. إيه معنى التولي؟ أن يحب المرء الشرك بقلبه، وأن يحب المشركين بقوله وعمله، ويحب أن يظهر دين الشرك على الإسلام، فينصر المشركين على المسلمين بقوله أو بعمله، وهذا ردة عن دين الله رب العالمين، ونحن مطالبون بالبراءة من ذلك كله. لما تقرأ مثلا في سورة الزخرف، قال الله تعالى الآية رقم 26 و27 في سورة الزخرف، قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. الآية إنني إيش براء أتبرأ من الشرك وأهله من الكفر وأهله. أنت مأمور بذلك، ده ولاء وبراء، لابد أن تتبرأ من الشرك وأهله. إذن التولي إخوتان هو الذي يعد كفرا وردة عن الإسلام، لذا ورد فيه قول الله تعالى في سورة المائدة رقم 51 قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قضية محسومة مفروغ منها، يبقى ده معنى التولي، وهذا حده أن يحب المرء الكفر والشرك بقلبه وأن يحب المشركين بقلبه وقوله وعمله، ويريد نصرة المشركين على المسلمين ويفرح بذلك ويفرح بذلك. وأنت لو نظرت في واقع الأمة تجد صورا كثيرة من هذا الباب. انظر مثلا إلى كثير من وسائل الإعلام في بلاد المسلمين التي تشن حربا شعواء على الدين وعلى حملة الدين وعلى شريعة رب العالمين، وينصرون مناهج الكفر ويستميتون من أجل نشرها. واضح؟ فده أمر خطير جدا جدا، ده تولي، ده تولي عن دين الله، ده تولي، تولي للمشركين، تولي لمناهج الكافرين، وحبا لهم بالقلب وحبا لهم بالقول وحبا لهم بالفعل، وإرادة نشر مناهجهم الباطلة على دين الله رب العالمين. وهذا هو الذي يعد كفرا أكبرا ويعد ردة عن دين الإسلام. هذا هو النوع الأول. نعم.
Deswegen, liebe Geschwister, um an Punkt 3 inshallah jetzt zu kommen, wer dem Gesandten gehorcht und die Einheit Allahs bezeugt, darf nicht mit jemandem, der Allah und seinem Gesandten zuwiderhandelt, Freundschaft schließen oder ein Bündnis eingehen, auch wenn dieser ein engster Verwandter ist. Man sollte wissen, dass unsere Religion, yani die Gelehrten, wenn sie unsere Religion, yani den Islam beschreiben, so sagen sie, dass dies eine Unterwerfung im Tawhid ist, yani in der Einzigkeit Allahs Azza wa Jal und die dazugehörigen Punkten. Ebenfalls Unterwerfung, was die gottesdienstlichen Handlungen angeht, die Allah Azza wa Jal uns zur Pflicht auferlegt hat, aber ebenfalls Unterwerfung darin, sich von allem anderen loszusprechen, was falsch ist. Unterwerfung darin, sich von allem anderen loszusprechen, yani was falsch ist. Und dies ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man klar und deutlich verstehen sollte. Yani, dass man sich von allem losspricht, was nichts mit der Religion zu tun hat oder was mit dem Schirk oder ähnlichem zu tun hat. Und die sind yani Leute, die zum Beispiel diese Religion, die den Schirk im Herzen leben und den Schirk im Herzen mögen, und sie wollen absichtlich, dass die falsche Religion zum Vorschein kommt, okay, und sie möchten nicht, dass die wahre Botschaft, der Monotheismus, yani zum Vorschein kommt, und deswegen sollte man sich von solchen Dingen lossprechen, wie zum Beispiel in Surat Zuhruf, Vers 25 oder 26, kann man mal nachschlagen, in der gesagt wird, ich sage mich los, yani, Ibrahim alayhi salam, Ibrahim alayhi salam sagt, ich sage mich los von all dem, was ihr anbetet, außer derjenige, der yani, der anbetungswürdige Herr ist. Ebenfalls in Surat al-Ma'idah, Vers 51, wird ein ähnlicher Vers aufgelistet. Und der Sheikh erwähnt auch, dass man heutzutage, yani, selbst in den islamischen Ländern sieht, Leute, die diese Eigenschaften an sich haben, die absichtlich mit ihrem Handeln yani, das Falsche unterstützen möchten und das Richtige yani, unterdrücken möchten. Man sieht zum Beispiel in den Nachrichten, sei es jetzt Internet oder Fernsehen oder ähnliches, dass die falsche Botschaft yani, unterstützt wird und man nicht will, dass der Islam yani, zum Vorschein kommt. Warum? Weil diese Liebe zu diesem Schirk und zu den Mushrikin, yani, zu den Götzenanbetern oder zu den Ungläubigen so stark in ihren Herzen ist, dass sie diese Botschaft unterstützen und nicht wollen, dass etwas anderes zum Vorschein kommt, also die falsche Religion zu unterstützen. Dies yani, nur um kurz zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, eigentlich sich von allem anderen loszusprechen, was falsch ist. Sich von allem anderen loszusprechen, was falsch ist. Und wie wir eben erwähnt haben, beim Glaubensbekenntnis im ersten Teil, der aus der Negierung besteht, sagst du ebenfalls, dass es keinen anbetungswürdigen Gott gibt. Yani, alles Falsche ist weg und dann kommt außer Allah Azza wa Jal.
الآن نبين معنى الموالاة والتي تعد من جنس الكبائر والأمور المحرمة وليست كفرا مخرجا عن ملة الإسلام. الموالاة اختصار شديد معناها حب المشركين والكفار من أجل دنياهم، وليس فيه نصرة لهم، فيش فيه نصرة، ولكن بيحب من أجل دنياهم. من أجل إيه؟ دنيا. فإن تحول إلى نصرة دخل في التولي إيه؟ اللي هو كفر. نصرة يعني إيه؟ يعني ينصر الكافر على المسلم من أجل الإضرار بالمسلم، ويفرح لذلك إن الكافر يضر مسلما ويساعده، إما التقرير كما ترون في دول الغرب مثلا، مسلم يتجسس على المسلمين لمصلحة الكافرين مثلا عشان إيه؟ يضيق على المسلمين، يقفل المساجد ويطرد الدعاء إلى آخره، ماشي؟ ده تولي من الكفر الأكبر، ماشي كده؟ إنه بيفرح بذلك ويسعى لذلك. لكن لو بيحب المشركين من أجل دنياهم فقط، يعني كله حظو عنده وعنده دنيا ومش عارف إيه، ولا يحب نصرة الكفر على الإسلام، فده اسمه المولاة، ودي محرمة وهي كبيرة من الكبائر. يبقى ضابط المسألة أن المولاة حب للكفار والمشركين من أجل دنيا، ولا ترتبط بنصرة، تاني ليس معه نصرة لهم، خلاص كده. وده معصية من المعاصي. ولذلك لما تقرأ قول الله تعالى في سورة الممتحنة آية 1، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، بيخاطب مين؟ المؤمنين، ها؟ لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الله ده يعني ورب، نعم الآية يا جماعة كما قال العلماء نزلت في سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة. شوف سماء الأول إيه؟ يا أيها الذين إيه؟ المؤمنين. الله أكبر. وبعدين يقول لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، المودة يعني الحب، ماشي كده. الآية فنزلت في مين بقى الآية؟ في حاطب. إيه اللي حصل من حاطب؟ تقرب من المشركين من أجل دنيا مش من أجل دين، ولا حبا في نصرة الشرك أو الكفر على الإسلام أبدا. إيه اللي حصل؟ كما تعلمون القصة وهي في الصحيح، عندما أراد النبي فتح مكة، حاطب يعمل إيه؟ له مال وله أهل فين؟ بين المشركين في مكة. فرح أرسل رسالة يخبر المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيكم لفتح مكة. لماذا يا حاطب فعلت؟ هنعرف الآن. طبعا أعطاها لامرأة في السر، اذهبي وأخبري قريش. طيب نزل الوحي على النبي عليه السلام يخبره بالقصة، وأن الرسالة مع امرأة في طريقها الآن إلى مكة. النبي قال لعلي بن أبي طالب والزبير يعني وبعض الصحابة هناك امرأة في الطريق إلى مكة مع رسالة إلى قريش، اذهبوا فأتوني به. علي انطلق بالفعل، وصلوا للمرأة في الطريق، استوقفوها قبل أن تصل مكة واستخرجوا منها الرسالة. رجع علي بالرسالة. عمر سمع القصة غاضب وقال اتركني أقطع عنق هذا المنافق يا رسول الله. الله أكبر. فالنبي قال مهلا يا عمر، يا حاطب لما فعلت؟ هو ده السؤال يا جماعة، قبل أن تعاقب اسأل لما فعلت. فقال يا رسول الله ما بي حب للشرك وأهله، يعني لا أريد نصرة الشرك على الإسلام، وما أنا إلا محب لله ورسوله. طيب ولكن لي بينهم مال وأهل، وما من أصحابك هؤلاء إلا ولهم عشيرة يحمون أهلهم، يعني كل اللي يتكلموا دول عمر وكذا وكذا ليهم عائلة كبيرة جدا في مكة، ما يقدرش حد يجرؤ عليهم، إنما أنا إنسان بسيط جدا ما عنديش لا قبيلة ولا عائلة، فأردت أن يكون لي يد عندهم. يعني حاطب واثق إن الفتح هيتم معايا، ولكن عايز يعني ربما لما يحصل الفتح ينتقم لا يقتلوا أهله مثلا، لا يكون لي عندهم يد ما يقربوش من أهل. إذا كان تقرب من أجل إيه؟ دنيا فقط مش من أجل دين، لا يحب نصرة الشرك على الإيمان أبدا. فماذا قال النبي؟ قال صدق حاطب، نعم هذا هو الصدق، هو ما أراد نصرة الشرك على الكفر على الإيمان أبدا، ولكن أرادهم من أجل دنيا. فلما كررها عمر قال يا عمر إنه شهد بدرا. والله تعالى يقول لعل الله اطلع الأهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالعمل حاطب كبيرة من الكبائر لا ينبغي، ولكن لا تصل إلى حد الكفر، لذا خاطبه الله بالإيمان حتى في سورة الأنفال قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، أيضا دي في حافظ سمى إيه؟ بالإيمان. فده نوع الموالاة المحرمة ولا تصل إلى الكفر إلا إن ارتبطت بها نصرة الكافرين. خلاص كده، يبقى الموالاة حب المشركين حب الكافرين من أجل إيه؟ دنيا، ولا ترتبط بنصرة. نعم.
Das, was wir vorhin erwähnt haben, dass man sich von diesem Punkt yani, lossprechen sollte, von allem anderen, was falsch ist, lässt sich unterteilen wiederum in zwei Kategorien. Einmal Tawalli, yani, das ist das, was wir vorhin erwähnt haben, ja, dass man sich von denjenigen Personen losspricht, yani, den Schirk unterstützen und die wollen, dass das Falsche zum Vorschein kommt, aus Liebe in ihren Herzen zu dieser falschen Religion und zu den Leuten des Unglaubens. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der genannt wird Al-Muwala. Okay, das bedeutet, dass du eine Liebe zu diesen Mushrikun hast, ja, dass du eine Liebe zu diesen Ungläubigen hast, ja, oder zu den Götzenanbetern, um ein Stück von der Dunya zu erlangen, um etwas von der Dunya zu erlangen, ja. Also das erste, was wir gesagt haben, wenn eine Person so handelt, so ist sie vom Islam abgefallen, ja. Und dieser Punkt, den wir jetzt erwähnen, wenn eine Person so handelt, so hat sie eine der großen Sünden vollzogen, jedoch ist sie nicht vom Glauben abgefallen. Weil diese Person, die wir jetzt erwähnen, ist eine Person, die ja nicht die das Falsche unterstützen möchte oder ähnliches, sondern einfach nur so handelt, aus Liebe heraus, um von dieser Dunya etwas zu erlangen. Wie wir zum Beispiel sehen, yani aufgrund von einem Lohn oder ähnliches, machst du Dinge, die eigentlich falsch sind, weil du diese Liebe zu diesen Ungläubigen hast, einfach nur um etwas von der Dunya zu bekommen, aber du machst damit yani keinen Schutz, du möchtest diese Person nicht beschützen. Okay? Und wir sehen in Surat al-Mumtahana, yani Vers Nummer 1, in dem Allah Azza wa Jalla sagt, O ihr, die ihr glaubt, nimmt nicht meine und eure Feinde als Nahestehende. Sinngemäß Übersetzung kann jeder nochmal nachschlagen. Inshallah, Surat al-Mumtahana, Vers Nummer 1. Dieser Vers ist gekommen auf eine Person namens Hatib. Und die Geschichte kennt ihr vielleicht. Hatib, yani als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Muslime kurz davor waren, Mekka wieder zurückzuerobern, ja, hat er Angst gehabt um sein Vermögen, das er hatte in Mekka. Ja? Weil Umar und die ganzen großen Persönlichkeiten hatten ja eine große Stämme und große Familien, wo sich niemand ja nicht dran getraut hätte. Aber Hatib war ja ein Otto-Normalverbraucher, der hat ja keinen großen Stamm gehabt oder ähnliches. Ja? Und deswegen hat er Angst gehabt, als der war fest davon überzeugt, er hatte die Gewissheit, Mekka wird wieder erobert von den Muslimen. Und so hat er eine Botschaft gesandt, ja, mit einer Frau, die sie zu den Leuten in Mekka bringen sollte, um zu verraten, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam rüstet sich auf und seine Gefolgschaft und sie wollen Mekka wieder zurückerobern. Yani eine Botschaft zu den Leuten von Quraysh wollte er damit schicken. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu und andere Sahaba yani beauftragt, an diese und diese Stelle zu gehen und da wird eine Frau sein, die einen Brief mit sich trägt. Ja, ihr kennt diese Geschichte, dann haben die durchsucht und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, das Ergebnis ist, dass die diesen Brief dann wieder mit zurückgenommen haben. Und Umar radiallahu anhu, yani, als er von dieser Sache gehört hat, hat gesagt, ja Rasulullah, yani, gib mir die Erlaubnis, dass ich ihn köpfe, subhanallah. Ja, und so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuerst mal gefragt, ja Hatib, was hat dich dazu gebracht, so zu handeln? Und so sollte der Muslim sein, dass er, bevor ein Urteil fällt, zuerst mal nachfragt nach dem Zustand, warum eine Person so oder so gehandelt hat. Und so hat er ihm geantwortet, yani, ja Rasulullah, ich habe das nicht aus Liebe gemacht für diese Leute, ich liebe Allah und seinen Gesandten, jedoch habe ich mich gefürchtet um mein Vermögen, um meine weltlichen Angelegenheiten, die dort sind. Ja, ich habe keinen großen Stamm oder ähnliches. Ja, von euch oder von den Gefolgschaft, jeder hat einen Stamm oder eine große Familie, die sein Vermögen behüten und so weiter und so fort. Aber ich habe niemanden dort. Wenn sie meine Sache nehmen, dann habe ich nichts. Ja, und so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, wahrlich, er hat recht gesprochen, er liebt Allah und seinen Gesandten. Hier sehen wir, dass er so gehandelt hat, nicht aus Schutz für die Mushrikun oder weil er sich so sehr liebt oder die Religion ja nicht verraten hat oder ähnliches,
sondern dass er einfach nur aufgrund der Dunya so gehandelt hat, damit sein Vermögen oder ähnliches nicht zugrunde geht. Und wir sehen, dass Allah Azza wa Jalla in Surat Mumtahana, wenn dieser Vers sehr auf Hatib gekommen ist, Allah Azza wa Jalla spricht sie an mit den Gläubigen, o ihr, die ihr glaubt. Ja, und in anderen Versen heißt es, o ihr, die ihr glaubt, macht keinen Verrat an Allah und seinen Gesandten, sinngemäße Übersetzung. Das heißt, die sind Leute, die so handeln, aufgrund von einer Dunya zu erwerben oder ähnlichem. Und das Ende von der Geschichte ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Umar radiallahu anhu gesagt hat, yani lasst ihn wahrlich, er hat Badr miterlebt und Allah azza wa jal hat zu denen in einer Überlieferung, yani in einer Überlieferung heißt es, macht was ihr wollt, ich habe euch wahrlich vergeben. Also halten wir fest, es gibt zwei Arten und Weisen. Einmal Tawalli, das ist, dass du vom Islam abfällst. Das ist, wenn du deren Religion unterstützt und den Islam verrätst, okay, und aus Liebe zu ihnen und dich nicht von dem lossagst, was sie anbieten oder ähnliches. Und Mu'ala, das ist einmal, dass du so handelst, nicht weil du ihre Religion unterstützen möchtest, sondern einfach nur um eine Dunya-Angelegenheit zu erwerben.
أن يكون محبا لله ولرسوله ولدين الإسلام وللمؤمنين وأن يجتنب التولى ما كفر مخرج ملة الإسلام وأن يجتنب المولاة حبهم من أجل دنيا لأنها من الكبائر ومن المعاصي وهذا يكون حتى مع أقرب الناس حتى إن كان الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو العشيرة ما داموا حاد الله ورسوله أي أشركوا وكفروا مع ضبط المسألة أن هذا لا ينافي حسن التعامل لا ينافي حسن التعامل معهم بصدق وأمانة وحسن خلق هذا لا يتنافى أبدا مطلقا فنحن نبغض الشرك وأهله من أجل شركهم من أجل أنهم ما وحدوا الله عز وجل أما المعاملة فنحسن معاملاتنا فالإسلام أمرنا بذلك وهذا ضابط المسألة ففارق بين الحكم الشرعي في المسألة أننا أبغضنا الشرك أبغضنا الكفر أبغضنا أهله ولكن نحسن المعاملة لأن ديننا أمرنا بذلك إذن هي مسائل مهمة من مهمات المسائل ومن أصول الدين أن يعرف المسلم الغاية من خلقه وأن يعرف الطريق الموصل لتحقيق هذه الغاية هذه واحدة ثانية يعلم أن الطريق واحدة توحيد الله عز وجل وأن الله تعالى لا يقبل أن يشرك معه في العبادة أحد الثالثة أن يتبرأ المسلم من الشرك وأهله فلا بد أن يكون وليا لله ولرسوله وللمؤمنين لهذا القدر نكون قد فرغنا من بيان هذه المسائل المهمة وهي من أصول الدين أود أن أذكر إن شاء الله الأسبوع بعد القادم نعقد اختبارا تحريريا على ما سبقت دراسته إن شاء الله الأحد القادم الأحد لا نين بعد القادم هيكون فيه إن شاء الله اختبار شهري يعني كل شهر نعمل اختبار تحريري في ما مضت دراسته فإن شاء الله تذاكر كويس عشان يكون في امتحان في شيء من الصعوبة عشان كده بقول لك ركز في الشرح عشان نشوف بقى من الذي يحصل مين اللي بيفهم ومين اللي مش ليس إن شاء الله تعالى بعد الأحد القادم ده يكون في اختبار تحليل
إن شاء الله نعم. Das sind die zwei Punkte, die wir vorhin erwähnt haben, von denen sich ein Muslim lossprechen sollte, von den Leuten des Unglaubens, die diese Sache unterstützen, aus Liebe zu deren Religion oder Leute des Unglaubens, die aus Dunya-Angelegenheit oder ähnliches so handeln. Ja, man sollte trotzdem wissen, dies ist das islamische Urteil, dass wir uns von diesen Dingen lossprechen. Yani wir verachten dies, aber trotzdem in unserer Art und Weise gehen wir trotzdem sorgfältig mit diesen Menschen um und wir gehen nicht ungerecht mit ihnen um oder ähnliches. Das islamische Urteil daraus ist, dass du dich von diesen Dingen lossprichst, aber was nicht bedeutet, dass du jetzt umherziehen sollst und irgendwelche Ungerechtigkeiten verbreiten sollst oder ähnliches. Also halten wir fest, nachdem wir in diesem Punkt klar und deutlich gemacht haben, wie wichtig der Tawhid ist und dass man Allah Azzawajal einzig und allein anbetet und dass man sich losspricht, kann man das Ganze zusammenfassend machen, indem man sagt, Punkt 1 ist es, dass man den Sinn seines Lebens kennt, Allah Azzawajal anzubeten und die Taten auf diesem Wege sorgfältig zu vollziehen. Punkt Nummer 2 ist es, dass man sich bewusst wird, dass der Weg, der zu Allah Azzawajal führt oder den Weg, den man nehmen sollte mit diesen Taten, nur einer ist, und zwar ist dieser mit Aufrichtigkeit, mit Ikhlas zu Allah Azzawajal und nichts anderes neben Allah Azzawajal anbeten. Der Punkt Nummer 3 ist es, sich von allem anderen loszusprechen. Das ist der Punkt, den wir jetzt zuletzt erwähnt haben. Somit wären wir mit der Erläuterung für den heutigen Tag durch, was dieses Buch angeht. Und ich übergebe ebenfalls die fröhliche, schöne Nachricht, dass es in 2 Wochen inshallah eine Prüfung geben wird. Ja, nächsten Sonntag noch nicht, sondern der Sonntag darauf inshallah. Ja, den nächsten Sonntag nicht. Der Sonntag darauf, inshallah, wird es eine Prüfung geben, in der vielleicht auch ein bisschen der Schwierigkeitsgrad angezogen wird, um wirklich zu gucken, wer bei der Erläuterung gut aufpasst. Und wer bei der Erläuterung nicht gut aufpasst, ich sage diese Worte und bitte bei Allah für mich und euch um Vergebung.